Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht und leider auch der Wuppertaler SV nicht, aber ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt, aber wir müssen über den Fußball reden und zwar mit jemand, der schon ganz nah dran ist, den Fußball zu erfinden, denn er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Wir, das sind
Lothar Leuschen,
Uni Balzert,
Andreas Boller und als Gast
Felix Herzenbruch.
Felix, Wuppertaler Junge und ja, hat auch für den WSV gespielt und du hast Fußball als Profi gespielt und hast darüber ein Buch geschrieben. 55 Gründe, Fußballprofi zu werden. Aber wir müssen heute natürlich auch über die 55 Gründe reden, warum der Wuppertaler SV die Heimpremiere dermaßen in den Sand gesetzt hat. Aber lass uns erstmal mit dir anfangen. Warum spielst du nicht für den WSV? Wäre nur eine gute Idee gewesen. So einen linken Verteidiger, der seine Seite dicht macht, hätte der WSV gut gebrauchen können.
Ja, also natürlich würde ich dem WSV vielleicht noch helfen können. Aber bei mir ist es ja so, dass ich mich ja jetzt so langsam aus dem Profibereich ein bisschen verabschiede und Richtung Abendtraining gehe. Und das ist ja beim WSV aktuell, glaube ich, ja nicht geboten, soweit ich das weiß. Und von daher bin ich in Velbert da zeitlich besser aufgehoben.
Beim Oberligisten SVG Velbert.
Genau.
Ja, Lothar, du warst Augenzeuge des Spiels. Wir haben uns alle wahrscheinlich ein bisschen was anderes vorgestellt.
Ja, es gibt Tage, an denen wünsche ich mir eine Sehschwäche. Am Samstag war so einer. Es war wirklich erbärmlich, um ehrlich zu sein. Es war wirklich enttäuschend. Kann man nicht anders sagen.
Also alles vor dem Anpfiff war richtig gut?
Der Rahmen war super. Es gibt endlich Pommes frites im Stadion. Da kann man auch mal nicht meckern, wenn man jetzt Pommes frites mag. Es gibt die Bratwurst schmeckt gut. Ja, die Preise sind, finde ich, ein bisschen hoch, ehrlich gesagt. Aber ist halt im Stadion ist halt so. Aber man kommt ja für die 90 Minuten Fußball dahin und da muss man ganz ehrlich sagen, hat dann am Samstag eben nur eine Mannschaft Fußball gespielt, das war Rothaus Oberhausen. Vom Wuppertaler Sportverein war, muss es mal so nüchtern betrachten, gar nichts zu sehen. Gar nichts. Und das lag nicht an den Neuen, um das mal gleich festzuhalten. Das lag an den arrivierten Spielern, auf die wir alle gesetzt haben vor der Saison. Das war wirklich null, oder?
Ja, also die Problematik ist, dass wir alle gedacht haben, ja, gibt so eine Achse und Terracino, Saric, Bilogrewicz, Kevin Hagemann, Niklas Dams und da war so ungefähr, das waren so die ganze Sache aber überhaupt nicht ans Laufen gebracht hat. Felix, du bist ja auch ein Spieler, der jetzt bei SSVG Velbert ganz eindeutig da so ein Führungsspieler ist mit 31, du wirst am 8. August 32.
Ganz ja, genau. Ist ja Donnerstag, ne?
Donnerstag,
ja,
ist es soweit. Genau. Und ich meine, du bringst alles mit, um so eine Mannschaft in der Oberliga zu führen. Was macht so ein Führungsspieler? Also, und was macht ihn aus und was kann er verkehrt machen? Also, wenn man jetzt den WSV sieht am Wochenende.
Ich glaube, wenn's läuft in einer Mannschaft oder auch du führst im Spiel, dann gibt's immer ganz viele Führungsspieler und jeder ist da, kann da auftrumpfen. Aber gerade so Situationen, sag ich mal, wie ihr es dann am Samstag im Stadion habt so erlebt habt, wo es dann nicht läuft, da brauchst du dann Leute, die, irgendwie einen klaren Kopf bewahren und nicht nur sinnlos rumschreien und alles ist scheiße, sondern irgendwie versuchen, ja, Lösungsansätze zu finden oder ja, einfach das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Ne?
Und wie macht man so ein Schiff auf Kurs bringen, wenn es schon halb abgesoffen ist?
Ja, ich sag mal, es steht ja nicht, ich meine, es stand schon relativ früh 3-0 zur Halbzeit, glaube ich. Da ist natürlich der Rückstand schon sehr hoch. Aber du merkst ja im Spiel, wenn es nicht läuft, dann musst du halt mal kurz deine taktische Ausrichtung verändern. Und das heißt dann vielleicht einfach mal Karo einfach spielen, wenn die Pässe nicht ankommen oder wenn du nicht in die Zweikämpfe kommst, dich erstmal zurückziehen, irgendwie dich auf die Basics, wie man im Fußball immer sagt, so besinnen. Und das ist einfach den Ball an den Mann bringen, zum Mitspieler und die Zweikämpfe versuchen zu gewinnen, indem du das Spielfeld vielleicht ein bisschen enger machst, um besser reinzukommen, ne? Und nicht wie wild, nur weil man jetzt im Rückstand liegt, nach vorne zu rennen, um unbedingt Aktionen zu haben und das Spiel schnell wieder zu drehen. Manchmal läuft man ja Gefahr, dann ganz hoch zu verlieren, wie es ja dann auch geschehen ist.
Ja, Spielfeld enger machen, das ist ein gutes Stichwort, was eben nicht passiert ist. Also es waren Riesenräume für den Gegner, die haben auf dem schönen Rasen dann so ein bisschen Lust am Fußball bekommen, weil diesmal immer gefährlich ist, wenn der Gegner plötzlich mit viel Spaß Fußball spielt. Vor allem der Herr Moritz Stoppelkamp, der ja auch so ein Klassiker ist, mit 37 ist ja genau der Führungsspieler. Ja, und der hat das Ding
dann in die Hand genommen. Und wir haben auch so Führungsspieler beim WSV, die haben nur nichts gemacht, die hat man nämlich gar nicht gesehen. Die hatten einen Aktionsradius, das kann ich sagen, als fast 62-Jähriger, der war schlechter als meiner, also unter Küchenhandtuch. Ja. Das ist einfach zu wenig. Also
Stehfußball.
Das war wirklich, das war, ne, die sind abgetaucht. Also ob die sich versteckt haben, weiß ich nicht. Aber ich erwarte schon von Spielern, die jetzt sagen wir mal Mitte 30 sind und im Profifußball unterwegs gewesen sind, dass sie, was du gerade sagst, die Grundlagen schon beherrschen. Also einen Ball stoppen, gucken, wo spiele ich den hin? Oder wenn ich keine Zeit habe zu stoppen, dann schmeiße ich ihn irgendwo hin, hauen auf die Tribüne oder sonst wohin. Aber das, was da am Samstag geschehen ist, war wirklich, ich muss es mal so deutlich sagen, von den Älteren, es waren ein paar jüngere Spieler dabei, neue, die sich wirklich bemüht haben, die da wirklich noch dagegen angekämpft haben. Also der junge Munster zum Beispiel, der rauf und runter gelaufen ist, der Mittelstürmer Cias, der rauf und runter gelaufen ist und sich wirklich bemüht hat. Und die waren allein auf der Flur, weil die Leute, die das Spiel eigentlich tragen sollten, ne, aus der verstärkten Defensive, einfach nicht da waren. Ja? Und das muss man wirklich mal, das war absolut ungenügend mit
Uni, du als Trainer. Der Trainer, also René Klingbeil, hat dann in der Pause, hat er im Prinzip seine ganzen Führungskräfte nach Hause geschickt oder in die Kabine geschickt, unter die Dusche. Niklas Dams vielleicht auch, weil er angeschlagen war und gerade erst fit geworden war, aber bei Terracino, Bilogrevic, Saric, ganz klar, das war leistungsbedingt. Kann man da nicht auch schon in der 30. Minute reagieren, wenn man sieht, das läuft überhaupt nicht? Also, dass man zumindest einen rausnimmt.
Ja, das ist jetzt schwierig zu beurteilen. Ich war jetzt selbst nicht vor Ort. Ich finde schon ziemlich hart, wenn ich ehrlich bin, ob das berechtigt ist oder nicht, in der Halbzeitpause genau diese Leute auszuwechseln. Weil eigentlich sollen das ja die Leute sein, die so die Mannschaft so ein bisschen führen. Er hat dann sich für diese Variante entschieden, wahrscheinlich auch berechtigt. Ihr könnt das besser beurteilen, weil ihr da wart. Nur ich weiß jetzt nicht, im nächsten Spiel müssen die wieder die Verantwortung tragen und die jüngeren Spieler führen. Man wird jetzt sehen, inwieweit das gefruchtet hat. Also was die Leistung angeht, ist das bestimmt berechtigt gewesen, wenn ich höre, wie ihr darüber redet. Ob das jetzt für die nähere Zukunft jetzt unbedingt so von Vorteil war, weiß ich jetzt nicht.
Ja, es war wohl so, dass bei Saric und Bilogrevic war es eben so, die haben beide zwei Gegentore verschuldet. Also wirklich, also völlig unbedrängt und ich weiß nicht warum, ich meine klar, wir sind alle nur Menschen, sowas passiert.
Unkonzentriert
beim zweiten Tor, Bilogrevic spielt dem Gegner den Ball in Fuß, Konter, also Umschaltspiel, Schuss, Tor. Und beim dritten legt Saric wunderbar für Stoppelkampf auf, der aus 40 Metern den Torwart überwindet, der keine Chance hatte, weil der eben aufgerückt war. Das ist einfach, das sind so Dinge, da musst du als, finde ich, als Trainer reagieren, weil da so viel Unsicherheit auch in den Spielern ist. Das wäre in der zweiten Halbzeit noch schlimmer. Die hätten 8 Stück bekommen. Ja? In der zweiten Halbzeit ging es ja noch, weil Oberhausen mal auf Sommerfußball umgestellt hat und weil sie auch sich ein bisschen mehr bemüht haben. Aber insgesamt war das, glaube ich, die einzige Chance, auch die Spieler vor sich selbst zu beschützen, ehrlich gesagt.
Oder vollkommen richtig. Ich glaube nur, Saric und Bilogrevic war umgekehrt.
Ja, Bilogrevic war diesen Wahnsinn. Ich war so konsterniert.
Ich
bekam die Fritten nicht mehr in den Hals.
Ehrlich. Vom Gefühl her, da ist ja noch eine ganze Trainingswoche, da kann noch sehr viel passieren. Aber vom Gefühl her könnte ich mir sagen, dass der Bilogrevic sich erstmal rausgespielt hat, weil er einfach noch die Fitness und die Wettkampfhärte noch gar nicht hat. Da gibt es Leute auf der Bank, die ihn wieder krümmen, die könnten ihn ersetzen. Bei Saric muss man mal sehen, was der Trainer von der Spielerei hält. Kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, Terracino lässt er jetzt nicht, weil Terracino war einfach nur nicht da.
Ja, aber dann haben wir noch die Fehler. Aber genau das meine ich ja. Ich meine, es mag sein, dass er auch schlecht gespielt hat, dass er auch die Verantwortung nicht übernommen hat. Aber dass man so einen, der eigentlich im zentralen Mittelfeld so der Taktgeber sein soll, dann noch in der Halbzeitpause runternimmt, weiß ich nicht, ob das jetzt so... Ich gucke in eure Gesichter und ihr seid der Meinung, was erzählt der Uni jetzt da, weil der war eine absolute Katastrophe.
Taktgeber ist ein gutes Stichwort, wenn du ein Orchester dirigierst, dann stehst du auf dem Podest und dirigierst. Das ist Taktgeber, ohne sich zu bewegen. Das hat er auch gemacht.
Aber der Andreas hat mich ja gerade gefragt, ich bin Trainer meine Meinung als Trainer, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Mannschaft, natürlich runtergebrochen auf Kreisliga A, nicht zu vergleichen, aber ich habe im zentralen Mittelfeld einen Spieler, auf den ich baue, der die Mannschaft führen soll und im zweiten Spiel der Saison, nach einer katastrophalen Halbzeit, nehme ich den runter. Felix.
Ja, ich bin da auch eher auf deiner Schiene unterwegs, weil du musst dem Jungen ja dann zumindest mal vielleicht auf jeden Fall eine Ansage machen in der Halbzeit.
Absolut,
ja. An alle Führungsspieler gerichtet.
Ja.
Aber dann die Chance auch geben, dass da wenigstens irgendwie eine Reaktion erkennbar. So bleibt die halt komplett aus, weil sie ausgewechselt wurden. Ja, und dann mal gucken, wie die Spieler das dann aufgenommen haben, dass jetzt alle 4 da runtergenommen wurden, ne?
Man muss allerdings auch feststellen, das hat von der ersten Minute an nicht funktioniert. Das Thema, wir spielen aus einer gesicherten Defensive, wollen mal nicht so viele Gegentore passieren, hat von der ersten Sekunde an nicht geklappt. Die ganze Defensivstruktur hat irgendwie nicht funktioniert. Ich kann das nicht genau erklären, weil ich eben kein Trainer bin. Insofern war es vielleicht auch da eine Notwendigkeit zu gucken, ob ich jetzt ein paar Spieler finde, die ein bisschen mehr Defensive können. Also es war von vorne bis hinten, von der ersten bis zur 90. Minute, zwischen, wie gesagt, in der zweiten Hälfte gingen noch ein paar Da war es ein bisschen stabiler, weil die Oberhausen war auch warm. Da wollte man nicht so schwitzen. Und da haben sie auch nicht mehr so viel gemacht, bis auf die zwei Gegentore noch. Und also es hat von der ersten bis zur letzten Minute überhaupt nichts gepasst.
Aber ja. Felix, du hast, glaube ich, einen entscheidenden Satz gesagt eben. Wenn man zurückliegt, also dieses 1-0, da ist man halt erwischt worden. Kefkir, hast du mit ihm zusammengespielt?
Ja. Mhm.
Der ist auf der linken Seite überlaufen worden vom ganz schnellen Spieler. Ja, kann passieren. Odonkor.
Ja, der ist sehr schnell.
Ja.
Und Kefke ist
kann
mittlerweile auch in einem gehobenen Alter, wo man nicht mehr sehr schnell ist. Sagen wir mal
nicht
so.
Nicht mehr ganz so schnell. Gut, aber in der Mitte war auch die Absicherung dann nicht da. So, man liegt 0-1 zurück. Und die ganzen Erwartungen waren aber, wir haben hier ein tolles Band, ganz tolle Choreo von den Fans. Und die Oberhausen als Fanfreundschaft haben da mitgemacht. Und die Stimmung war im nach dem Motto, heute ist mal Feiertag. So, und dann kommt dann der erste Place, die erste Kerze aus, aber nicht die, die man ausblasen will. Und dann steht's 0-1, dass man dann einfach mal einen Gang zurückschaltet und sagt, jetzt spielen wir mal einfach Fußball.
Und das ist ja das, was was Felix vorhin gerade gesagt hat. Ja.
Das war, glaube ich, dass dann weiter in dem Modus,
Hurra. Ganz ehrlich, Andreas, um einfach Fußball zu spielen, hätte ich mal einen Gang hochschalten sollen. Das war ganz ehrlich, das ist wirklich, ja, man hat das Gefühl gehabt, ich saß da so auf der Tribüne vor mich hin und habe natürlich als Zuschauer gut reden, ja, ich muss ja nicht mitspielen, und habe das Gefühl gehabt, die haben alle Waschmaschinen an den Füßen, die kommen gar nicht vorwärts. Ja, das war wirklich, also von der ersten bis zur letzten Sekunde war das irgendwie, du hast ja auch keinen Spielaufbau gesehen, es war dann irgendwie, dann kam ein Ball dann doch mal irgendwie an die Mittellinie, da stand dann Cias allein auf weiter Flur oder als Hagemann noch mitspielen durfte, bevor er schießt, weil der halt allein auf weiter Flur und hinten standen irgendwelche Leute rum und haben sich mal beratschlagt, wo es den nächsten Kaffee gibt. Also das war wirklich, von vorn bis hinten habe ich so gedacht, die sind gar nicht auf dem Platz irgendwie, ja. Oder?
Felix, hast du so ein Spiel schon mal erlebt, dass du so rasiert worden bist?
Also wir waren ja letztes Jahr mit Felbert da auch oft unterlegen und sind auch ein, zwei, dreimal richtig baden gegangen in der Liga. Und gerade auch beim WSV kann ich mich erinnern, dass wir da 0-5 verloren haben. Und da war es gegen Ende, klar, wir hatten auch eine rote Karte, quasi die komplette zweite Halbzeit, mussten wir in Unterzahl spielen und sind am Ende auseinandergebrochen. Ne? Und da deswegen kann ich das aus der Sicht der Spieler auch ein bisschen anders dann sehen, weil ich war auch dabei, ich stand auf dem Platz, ich habe versucht, da irgendwelche Dinge nach dem 3-0 zu sagen, so Leute, wir machen jetzt hier hinten dicht und gucken, dass wir kein Gegentor mehr kriegen, uns nicht abschatten lassen. Aber es hat nicht funktioniert. Es gibt so Spiele, so Tage, wo dann die Sachen nicht klappen. Und da kannst du, wie Terrazino, der hat ja 150 Bundesligaspiele, die bringen dir dann auch nichts. So, das läuft dann in eine Richtung, wo du es manchmal nicht verhindern kannst. Ne? Und gerade hinten raus muss man dann irgendwie ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Aber wie gesagt, ich habe selber erlebt, es klappt halt auch nicht immer. Ne?
Aber jetzt kommt der Spielplan noch, der Teufelszeug, sage ich mal. Da spielst du jetzt auswärts gegen Eintracht Hohkeppel. Das ist dann natürlich auch wieder die Fallhöhe wieder riesig, wo danach dann ganz Wuppertal sagt, jetzt verlieren sie auch noch gegen Hohkeppel, oder?
Ja, naja, im Moment ist aber die Situation, dass der WSV da steht, wo steht. Ich glaube, 13. mit einem Punkt. Und hat in beiden Spielen jetzt nicht, also das erste habe ich nicht gesehen, aber es war auch nicht so richtig durchgehend überzeugend. Im zweiten Spiel hat er gespielt wie eine Mannschaft, die sich unten einsortieren muss. Und das ist jetzt der Standort. Und von da muss man eben weiter arbeiten und gucken, dass man eben gegen, wie heißt die nochmal gleich, die Mannschaft?
Hohkeppel.
Ja, entschuldige bitte, dass ich das nicht weiß.
Du weißt genau, wie die heißt, Leute.
Ja, dann muss man eben da versuchen, einen Punkt zu holen. Und nicht zu verlieren. Das ist eben dann, was an dem Samstag gut war, wenn überhaupt was gut war, dann war, man weiß jetzt, wo man steht. Wir haben ja vorher immer viel darüber debattiert, was wird das wohl für eine Mannschaft sein, und ich habe ja dann vollmundig gesagt, Platz 8 ist immer drin. Also seit Samstag würde ich sagen, 13 bis 18 ist immer drin, aber das ist ja auch nur ein Zwischenstand. Es ist ja noch nichts passiert.
Ja, Moment, ne? Absolut. Ich meine, da ist nicht nur Hohkeppel, ist natürlich wichtig, sehr wichtiges Spiel. Die Reaktion ist wichtig, Punkte sind wichtig. Ein paar Tage später ist das Pokalspiel, Mittwochabend, glaube ich, in der Nähe von Bocholt, Niederrhein-Pokal. Das kommt dann auch noch. Auch da ist die Fallhöhe.
Bitte?
Lubik. Genau. Auch da ist die Fallhöhe ziemlich groß. Also
finanziell
vor allem. Ja, das sind jetzt zwei Spiele, wo du, egal wie, die für dich entscheiden musst. Und das eigentlich in einem frühen Stadium der Saison, du schon unter Zugzwang bist, aber
in der vergangenen Saison war ja das Pokalspiel dagegen, Altstaden, berühmt, die will man nie vergessen, Bezirksliga, der Knackpunkt, dass der WSV so richtig in die Bredouille kam. Felix, auch aus deinem Erfahrungsschatz, du bist wie oft Niederrhein-Pokalsieger geworden mit RW? Zweimal?
Zweimal.
Ja. Und dann auch noch irgendwo noch Westfalen-Pokalsieger?
Ja, da glaube ich auch
zweimal. Mit Paderborn auch zweimal. Mhm. Aber du kennst die Spiele gegen die Landesligisten und so. Hast du auch mal so eine Pleite? Nee, RWE ist da immer durchgerutscht irgendwie. Die haben da sich nie so
Ja, mit RWE sind wir ja wirklich immer weit gekommen. Da haben wir einmal im Halbfinale gegen Strahlen zu Hause an der Hafenstraße verloren. Das war im Elfmeterschießen. Ja. Das kann man schon so sagen, obwohl die natürlich in der gleichen Liga waren.
Strahlen war stark in dem Jahr.
Ja, genau. Die haben ja dann gegen WSV im Finale gewonnen, verloren. Ich weiß es nicht mehr.
Die haben einmal verloren, einmal gewonnen.
Ich weiß nicht. Die haben damals verloren, das Finale, glaube ich.
Ja, dann haben sie verloren. Ja. Auf jeden Fall war das jetzt nicht die absolute Peinlichkeit. Aber trotzdem.
Auch doch, wenn man an der Hafenstraße dann vor bestimmt 7.000, 8.000 Zuschauern.
Es war, sag ich mal, in Anführungszeichen zum Glück Corona, da war keiner. Da konnte uns keiner irgendwie mit Bierbechern abwerfen.
Stimmt, das war die Corona.
Das war dann ein kleiner Vorteil an dem Abend. Aber ansonsten, auch da, es ist solche Pokalspiele, die können ganz normal und friedlich ablaufen, indem du irgendwann in Führung gehst und auch da dominant auftrittst, aber auch fürchterlich schief gehen. Ich bin mit Sicherheit schon mal ausgeschieden gegen Vereine, die zwei Ligen tiefer waren. Ich kann mich da jetzt nicht konkret
hast du vergessen.
Beispiel erinnern. Sowas verdrängt man ja auch gerne. Ne?
Ihr habt ja jetzt am Wochenende auch ein Pokalspiel, glaube ich, ne? In die Rhein-Pokal.
Genau,
ne?
In Bezirksligisten.
In Bezirksligisten.
Aha. Ja.
Also nicht, dass wir da...
Ja. Hoffentlich rächt sich das jetzt nicht. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass... umso länger das Spiel dauert, es steht 0-0 und der Gegner wird immer stärker, kommt über Aktionen, über Zweikämpfe und das ist natürlich auch, wenn du gegen tiefere Ligen spielst, ist es ja so ein Dorfplatz. Ne? Die Banden sind da in einem Dreck gefüllt mit Zuschauern und da wird da auch mal ein Spruch rein und dann entwickelt sich da so eine Eigendynamik, ne? Wie ihr es ja letztes Jahr da in Altstein erlebt habt. Ne? Natürlich geprägt auch von ein paar ganz verrückten Fehlern, die da gemacht wurden. Aber so laufen halt Abende ab, ne? Und ich meine, auf der anderen Seite ist es ja oft im DFB-Pokal, wünscht man sich sowas, dass die Kleineren die Größeren raushauen. Aber jetzt seid ihr halt irgendwie in der Lage, dass ihr gegen die Kleinen nicht verlieren wollt. Aber es macht den Fußball halt aus, ne? Und auf der anderen Seite freuen sich die Kleineren dann, mal sowas zu schaffen.
Auf der anderen Seite macht der DFB-Pokal ja unheimlich Spaß. Was waren so, du hast auch einige in der Hauptrunde gespielt. Was waren da so die Top-Spiele?
Ja, da steht zum Beispiel, kommt genau. Da auch noch drauf in meinem
Buch. Genau.
Da haben wir gegen Paderborn 2018 gegen FC Bayern gespielt, im Viertelfinale zu Hause.
Viertelfinale, wow.
Gegen Paderborn. Und das ist natürlich, also größer geht's ja im DFB-Pokal quasi nicht, als gegen den Rekordmeister zu spielen. Und dann stehst du im Spielertunnel und guckst nach links und dann stehen da wirklich diese Menschen, die du sonst nur aus dem Fernsehen kennst, in Fleisch und Blut. Ne? Und es ist verrückt. Ne?
Und da gibt es ein Foto in dem Buch, da Zweikampf gegen Arjen Robben.
Genau.
Das hat er auf deiner Seite zu suchen gehabt?
Ja, den hat Jupp Heynckes damals blöderweise dahingestellt. Aber auf der anderen Seite war Kingsley Coman, der war jetzt nicht weniger nicht verkehrt. Also es war so die Wahl zwischen Pest und Cholera, sag ich mal. Nein, es war ein Riesenerlebnis für mich persönlich, gegen so einen Weltstar dann zu spielen. Und also es ist eine ganz andere Liga. Wir waren damals Top-Mannschaft in der dritten Liga, wirklich Top-Mannschaft. Und das war eine andere Welt. Also wir sahen gegen die aus wie Leute, die in Zeitlupe spielen.
Hab trotzdem 2-0 gewonnen, nee.
Nee, leider nicht. Also unser Trainer Steffen Baumgart damals, der war auch in dem Spiel der Meinung, wir müssten vorne pressen und draufgehen und wir können da was. Ja, und dann stand es am Ende 6-0.
Ah ja, immerhin.
Robert Lewandowski hat dann die Sache auch schnell beendet und Arjen Robben hat, glaube ich, auch 2 Tore gemacht. Aber es war nicht so, dass ich da pausenlos wie ein Schülerjunge da vorgeführt wurde. Es war ordentlich und ein Erlebnis, was einem dann am Ende auch keiner mehr nimmt. Das war Punkt 1 meiner Reise.
Aber die zweite Geschichte war mit der RWE, glaube ich, ganz kurz noch.
Genau,
da habt ihr dann einen Lauf gehabt und habt Bayer Leverkusen rausgehauen nach Verlängerung.
Ja.
Und das sind ja die Spiele, die magischen Abende an der Hafenstraße. Ich glaube, das ist auch eines von den Dingen, die man, einer der Gründe, warum man Fußballprofi werden sollte, wenn man an der Hafenstraße im Pokal einen Erstligisten raushaut. Gell?
Ja, also das war ja wirklich, kann man unter magischer Nacht irgendwie verbuchen, weil, die haben, glaube ich, 30 Torschüsse auf unser Tor abgegeben und wir 3.
Simon Engelmann, oder?
Simon Engelmann in der, weiß ich nicht, 118. Minute.
Genau, so kurz vor Schluss, dass die Gegner mal nichts mehr machen.
Bester Zeitpunkt, um ein Tor zu schießen oder das Siegtor zu schießen. Ja.
Und aus einem Winkel, wo ich sage, warum legt er denn jetzt nicht quer, dann haut er mit dem schwachen Rechten sowas von drauf und er geht in den Knick oben unter die Latte und denkst, ist das jetzt gerade passiert? So, und dann ist natürlich erstmal Jubel. Aber da gab es schon den VAR und das wurde dann gecheckt, weil ein gewisser Herr Felix Herzenbruch vorher auf der anderen Seite im eigenen 16er den Gegenspieler am Trikot gezogen hat, wurde das dann nochmal gecheckt. Ne? Und ich habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Der ging da zu dem Fernseher raus. Und ich dachte, wenn der das jetzt zurücknimmt, unsere 2-1-Führung, weil ich hinten einen gezogen habe, ne, boah, ich habe wirklich, ich habe den angepflegt, bitte, Herr Schiedsrichter, also bitte.
Im 16er hast du gezogen, ja, oder?
Es hätte Elfmeter für die gegeben, ja. Wir wären quasi raus. Also, heiliger, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ne?
Das will man sich nicht vorstellen.
Und wie war das dann, als er doch nicht zurückgenommen hat? Das war doch.
Ja, dann war natürlich nochmal Jubel. Ne? Und mir fiel der größte Stein vom Herzen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Und dann haben wir das wirklich die letzten 2-3 Minuten irgendwie über die Zeit gebracht und dann war Feierabend und ja,
also ging noch das weiter. Ja, Lothar, der VAR, ne?
Siehst du? Ja, der VAR.
Der sorgt für doppelten Jubel.
Großer Käse, ne?
Genau. Aber Leverkusen, dann war nicht Endstation, dann ging es nochmal eine Runde weiter.
Nee, der Leverkusen war dann quasi, dann ging es gegen Holstein Kiel und da war unser... Holstein Kiel,
genau, die hatten da einen Lauf.
Gell? Ja, unser Glück war dann auch aufgebraucht. Dann haben wir 3-0 zu Hause verloren und das war dann ein Spiel, wo wir dann auch unberechtigten Elfmeter gegen uns bekommen haben und der vorher nicht eingegriffen hat. Schade eigentlich. aber da war die Reise dann zu Ende und das war auch dann vollkommen okay, weil was wir die Runden davor an, ja, zumindest im Leverkusen-Spiel an Glück gehabt haben und einen überragenden Torwart, ja. Aber es war eine wahnsinnige Pokalnacht. Leider auch unter Corona-Bedingungen, aber das hat uns dann in der Kabine nicht gestört, bis um 5:30 da mit dem Feuerlöscher rumzusprühen und weiß der Geil, was da alles passiert ist.
Kommen wir nochmal auf den Pokal und den WSV zurück. Letztes Pokalspiel mit RWE, was du gemacht hast gegen den WSV, war ja auch eines der Knackspiele. Weil beim WSV hängt ja auch immer vieles an den Finanzen und auch an dieser Pokaleuphorie. Ich glaube, war ein Halbfinale im Stadion am Zoo. Die üblichen 13.000 Zuschauer. WSV hat eigentlich an dem Tag jetzt nicht schlechter als RWE gespielt. Nach meiner Meinung waren sie sogar einen Tick besser. Und RWE gewinnt 1-0. Hast du es noch in Erinnerung, das Spiel?
Ja.
Und ihr seid dann auch Pokalsieger geworden?
Ja.
Und dann auch in der ersten Runde, ich weiß nicht, auch ein großes Los gezogen, glaube ich.
Ja, da war ich dann ja nicht mehr im Verein. Da haben sie gegen HSV dann verloren in der ersten Runde. Ja.
Aber trotzdem, viel Geld in der Kasse gekommen, der WSV hat es nicht gekriegt. Und Felix Herzenbruch, der Wuppertaler Junge, spielt dann im RWE-Trikot. War das auch ein Grund, warum es nie den Weg zurückgegeben hat? So diese RWE. Du bist ja nicht nur ein RWE-Spieler, sondern du bist über Jahre der RWE-Spieler, der so, ich sag mal, wenn einer so die Malocher Mentalität verkörpert hat und dann war das Felix Herzenbruch bei RWE, ein Wuppertaler.
Ja, also da sagen auch einige, es ist, trotz Wuppertaler Herkunft hast du es geschafft, irgendwie in Essen da so einen Status zu erlangen. Es geht halt auch irgendwie als Wuppertaler, verrückterweise. Ich glaube, es ist genau, was du gesagt hast, was die Essen-Anhänger dann dort sehen wollen in diesem Ruhrpott-Fußball. Ne? Und ja, ich glaube, das waren ja mehrere Duelle, die ich in Wuppertal gespielt habe und deswegen ist es vielleicht auch so gekommen, dass ich dann nicht zurückgekehrt bin, weil der eine oder andere hat mir dann die RWE-Vergangenheit so ein bisschen krumm genommen. Und bei den Spielen hat man das auch gemerkt, dass da eher vereinzelte Leute gegen einen waren, als die gesagt haben, auch toll, dass ein Wuppertaler das jetzt da geschafft hat. So, das hat einem dann eher keiner gegönnt.
Oh, Ini, du kennst den hier noch, den Felix aus der Jugend, glaube ich.
Genau, ich meine 2009 Co-Trainer von Peter Radojewski von der zweiten Mannschaft des WSV. Damals hat Felix noch in der Jugend gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, er hatte damals schon so einen Adonis-Körper, sage ich mal. Da haben alle anderen Jugendspieler in der Kabine immer so gestaunt, wenn er dann reinkam. Kannst du bestätigen, ne? Das war damals, glaube ich, schon so der Fall.
Ja.
Und ich kann mich auch natürlich an seine Art und Weise, Fußball zu spielen. Also ich glaube, in Velbert spielst du jetzt eher Innenverteidiger, ne? Oder bist du immer noch an der Seite?
Ich bin links in Velbert
meistens. Also auf der linken Außenverteidiger oder Dreierkette spielen?
Nee, wir spielen Viererkette.
Viererkette, okay.
Links eingerollt.
Aber ich kann mich erinnern, du kannst Innenverteidiger spielen, kannst auch Außenverteidiger spielen, sehr robust, ein guter linker Fuß. Also an die Zeit erinnere ich mich noch ziemlich gut. Und die Karriere, die er gemacht hat, ist ja sehr positiv, finde ich. Also dann in Paderborn auf jeden Fall, Rot-Weiß Essen.
Rot-Weiß Oberhausen war, glaube ich, die erste Station. Dann kam Paderborn.
Ja.
Mit Aufstieg, dritte Liga, in die zweite Liga.
In die erste Liga.
In die erste Liga.
Ja.
Dann RWE, Aufstieg von der Regionalliga in die dritte Liga, was für Essen ein Riesensprung war, glaube ich. Also viele Aufstiege im Lebenslauf?
Ja, ich habe quasi in jede Profiliga bin ich ja quasi aufgestiegen. Eine fehlt mir noch, quasi von der Oberliga jetzt in die Regionalliga. Ist ja jetzt mein nächstes Projekt, was ich da in Velbert hier angehe. Ne? Das ist ja nicht ohne Grund, dass mir dieser kleine Baustein noch fehlt, dass ich nach Velbert gegangen bin.
Abstiege?
Ja, tatsächlich der letzte Saison mit Velbert dann ja, in die Oberliga. Gut.
Aber der war nicht mehr zu retten, glaube ich.
Ja, ich bin ja im Winter da hingekommen, da hatte man 11 Punkte Rückstand.
Ja, das war schon ein
Stück abgefahren. Ja, ich sage immer dann, ich halte mir zugute, dass wir in der Rückrundtabelle, wo ich mithelfen konnte, sind wir, glaube ich, Elfter geworden. Also auch der beste Aufsteiger. Das brauche ich dann für mein Ego ein bisschen, um den Abstieg dann in meinem Kopf schön zu reden.
Schafft man immer.
Ja, genau.
Ja, und jetzt mit Velbert in der Oberliga, dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr dann wieder. Oder weil der WSV aufsteigen, wird schwierig werden mit der Mannschaft.
Man muss mal abwarten jetzt, ne?
Ist auch gar kein Ziel.
Nee.
Ich glaube, da sind jetzt erstmal Land unter die Füße kriegen.
Ja, jetzt geht es erstmal darum, in Hohkeppel 3 Punkte zu holen. Also man sollte jetzt gar nicht so weit nach vorne gucken und Tabelle, wo landet man am Ende, sondern erster Sieg in der Saison wäre mal ganz schön, vor allem als Reaktion auf diese Heimniederlage, dass man wirklich mit kleinen Schritten versucht, sich da so ein bisschen...
Wir sind gerade dabei, Andreas, genau das zu machen, was wir dem WSV immer vorgeworfen haben. Wir sind Himmel hoch raus.
Ja,
wir haben jetzt hat der WSV am Samstag ein Spiel verloren, dann war halt nicht schön. Das kommt in den besten Familien mal vor. Ja. So, das muss einfach, da hat Uni vollkommen recht, dass man guckt, die nächsten 2 Spiele irgendwie überstehen und absolut. dann kann man mal in 3, 4, 5, 6 Wochen wissen, wir als Beobachter und ich bezeichne mich als Laien, auch wohin die Reise wirklich gehen kann. So schlecht, wie es am Samstag war, kann es gar nicht sein. So schlecht sind die Spieler auch gar nicht. Also so ein Terrazino ist ein gestandener Profi. Kevin Hagemann auch. Die wissen, wie das geht. So, deswegen bin ich jetzt gar nicht so mutig. Ich war am Samstag ein bisschen enttäuscht, weil die Stimmung war schön. Das war alles total nett. Ich finde das Stadion im Zoo ist eines der schönsten, das ich so kenne. Und ich kenne schon 2, 3. Das war total schön. Das Wetter war nett. Die Leute waren nett. Die Pommes frites hat ganz gut geschmeckt. Das war alles eigentlich angerichtet für ein großes Fest. Und dann kam dann so eine Enttäuschung. Vielleicht, da darf man sich nicht von lenken lassen. Also,
vielleicht kann ich es noch ein bisschen mehr schön reden, Lothar.
Ist ja deine Aufgabe nochmal.
Weil in der letzten Saison, da war dieser schleichende Prozess, wo plötzlich ein Pokalspiel erste Runde in Remscheid in die Verlängerung ging. Dann gab es einen Ausrutscher zu Hause. Dann gab es einen Ausrutscher gegen Velbert. Dann gab es die Pokalniederlage. Da sind wir so in die Schlamassel reingerutscht. Und jetzt kriegen wir so richtig vom zweiten Spieltag voll einen... Ja, es ist gehämmert. Und alle müssten jetzt wach sein. Ja,
aber man kann die Situation nicht miteinander vergleichen. Ja. Also letzte Saison war eine ganz andere.
Ja, ich meine nur so von der Psychologie.
Ja.
Du rutschst in eine Krise rein, wo du im Prinzip, weil Aachen dann durchgezogen hat, alles schon verloren hattest. Jetzt kriegst du am zweiten Spieltag einen vom Kopf gehämmert. Vielleicht ist dieser Schock auch.
Mag sein, aber ich finde, diese Situation am letzten Samstag gegen Oberhausen, die Phase in der ersten Halbzeit, wo man dann 0-1, 0-2, 0-3, man muss daraus lernen einfach. Also es bringt jetzt nichts großartig noch nach hinten zu kommen. Man muss natürlich analysieren, man muss sehen, wo haben wir Fehler gemacht. Und vielleicht ist es auch so, dass, ich sag mal, Führungsspieler und Trainer sich noch so ein bisschen annähern müssen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du in der Halbzeitpause dann gerade die Leute runternimmst, die die Mannschaft führen sollen. Da muss man sich annähern und daraus lernen, dass wenn in irgendeinem der nächsten Spiele wieder so eine Situation kommt, wo es eigentlich eher gegen einen läuft, dass man dann aus dieser Situation lernt und es besser macht. Eine andere Möglichkeit hast du nicht.
Ich glaube, man kann daraus einfach mal lernen, dass dann auch Fußballspieler, du wirst das gleich bestätigen können, wenn wir über dein Buch reden, eigentlich normale Menschen sind. Man glaubt es ja oft nicht. Und es war
eigentlich.
Der WSV tritt mit einer rund erneuerten Mannschaft, also rund erneuert kann man gar nicht sagen, mit einer vollkommen neuen Mannschaft an, wo 3, 4 Spieler noch da sind, die das Ganze tragen sollen. Dann war es das Saisoneröffnungsspiel für den WSV. Die Hütte war relativ voll, es hätten noch 10.000 mehr sein können natürlich. Die Erwartungshaltung war so, dass gerade jetzt wird hier eine richtig schöne Fußballparty gefeiert. Und ich glaube, man hat den Spielern oder einigen angemerkt, dass das ein bisschen viel war. Und das muss man einfach auch mal hinnehmen können, auch wenn man als Fan, wenn man da Fußballfan ist, wie ich jetzt da, und dann sitzt und ein bisschen enttäuscht ist, und dann weitermachen.
Einfach. Lothar, warst du, auch wenn ich nicht daran erinnern möchte, Heimspiel Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg 0-6, da stand es zur Halbzeit, glaube ich, auch 0-3.
Ich bin bis zum Schluss geblieben,
habe
meine Tränen in meinem Hemdchen getrocknet.
Ich wollte damit nur sagen, auf dem Niveau erste Bundesliga passiert sowas auch.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Und das ist halt so. Weltmeisterschaft Brasilien-Deutschland, Halbzeit 0-5. Auf dem Niveau passieren solche.
Ich muss zugeben, nach 28 Minuten hatte ich Mitleid mit den Brasilianern. Ja,
also bin ich auch in Wahrheit. Ich will damit nur sagen, das passiert ganz anderen im Fußball. Also das,
wie gesagt, es nimmt ja dann manchmal so eine Eigendynamik an, die du nicht an manchen Tagen nicht verhindern kannst. So, das ist halt.
Müssen wir uns als Fans mal, als Fußballfans mal ein bisschen zurücknehmen manchmal. Aber dann macht es ja auch keinen Spaß, wenn man sich zurücknimmt. Ich meine,
ist halt aber ich nehme an, die Spieler werden heute Morgen, also heute ist Trainingstag, es gibt nichts Freies, der freie Tag war auch, glaube ich, gestrichen worden. Irgendeine Reaktion muss da sein und wir als Zuschauer, gut, für uns geht die Welt nicht unter, aber ich denke mal, alle, die da waren und die danach fragen, die werden sich schon noch so zwei Tage im Kopf damit beschäftigen und sagen, oh, das haben wir aber nicht so gesehen.
Ja, es war eine Chance für den WSV, für sich Werbung zu machen, wie gesagt, das neue Stadionprogramm, das Stadion an sich, die neue Mannschaft, das ist eben wirklich, also das Drumherum war ja super, war alles in Ordnung mit der Choreografie von den Fans, das war total nett gemacht, finde ich. Es ist halt leider sportlich in die Hose gegangen, aber es gibt ja neue Chancen. Es kommen ja noch, jetzt kommt noch 32 Spiele der Liga.
Ich und noch genau 16 Heimspiele, Leute. Genau. Ja, du hast gerade angesprochen, Stadion am Zoo, da haben sie was gemacht, da ist ein bisschen was passiert, das merkt man, jetzt werden auch irgendwann mal die berühmten Gästetoiletten da saniert und es wird irgendwann mal fertig. Aber insgesamt ein schönes Stadion, weil es ein Unikat ist, glaube ich. Hafenstraße ist was anders, das ist ein modernes Fußballstadion. Das ist
neu gebaut, ne?
Genau. Das ist der Klassiker, also vier überall überdacht und Stimmung ohne Ende, weil man nah dran ist. Aber Stadion am Zoo hat halt Flair, wenn man da, ich sag mal, auf der Tribüne sitzt und guckt hinten in den Wald rein. Dort ist schon der Zoo und die Vögelchen fliegen da, die Reiher oder was alles da rumkriecht. Und dann ab und zu mal ein Löwe brüllt, das ist, hat
schön,
auch
schön, finde
das
total schön.
Ja. Also zumindest mal in der Regionalliga sollte man da Fußball spielen und nicht in der Oberliga. Aber das ist ja, wollen wir ja gar nicht von reden.
Na, passiert ja auch nicht.
Jetzt
fängst du die Unkereischale an.
Mein Gott. Ich bin hier für die pessimistischen Voraussagen zuständig.
Der Trauerkloß aus dem Westerwald.
Nein, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Ja, aber SVG Velbert, da ist jetzt dein neues Revier. Peter Radojewski, noch ein Wuppertaler. Ich glaube, es sind noch mehr Wuppertaler da. Tristan Duschke?
Ja, Tristan Duschke, der spielt bei mir in der Mannschaft. Erwig Drüppel, der ist jetzt diesen Sommer.
Der kam vom WSV.
Der ist weggewechselt, der ist nicht mehr bei uns. Thomas Edinger, der Athletiktrainer, der war auch beim WSV lange Zeit aktiv.
Den hat der Rado mitgenommen.
Ganz genau.
Der macht euch flott.
Ja, der macht uns flott. Der Tommy, der hat schon Ahnung. Ne? Auch, ich sag mal, irgendwie ohne ihm dazu nahe zu sein. Er sieht jetzt nicht danach aus, als ob er jetzt bei den Olympischen Spielen noch mitmachen könnte, aber der hat halt echt einen Plan davon und weiß genau, wie er uns da athletisch fördern kann. Und das tut uns Felbertern gut, weil, ich sag mal, vorher waren die Rahmenbedingungen dann doch eher Richtung untere Klassen, anstatt wir wollen wieder einen Profifußball. Und das hat sich jetzt in diesem Sommer im Zuge der Trainerveränderung dann wieder ein bisschen gedreht, was auch mir dann irgendwie mehr gefällt, weil ich ja jahrelang unter den Bedingungen gearbeitet habe und dann ist man auch selber motivierter und lässt das nicht so schleifen und einfach schenkt das so ab, das Training. Und ja, von daher bin ich da optimistisch gestimmt, dass wir in der Oberliga auf jeden Fall ein Wort um den Aufstieg dann wieder mitreden.
Ja. Sie sind eigentlich schon bei 55 Gründen, Fußballprofi zu werden. Du hast schon gerade einen Grund genannt, es nicht zu werden, nämlich dieses ganze sich vernünftig ernähren, also jetzt mal viel laufen, du siehst ja aus wie jetzt so ein fleischgewordener Schrank, so, ja, also da ist ja kein Gramm Fett zu viel, also Body Mass Index würde ich sagen bei 2 oder 2,5, so, das ist ja auch, also es ist, Fußball ist ja auch mit Entbehrungen verbunden, ne, wo wir, also Andreas Boller, wenn ich ihn schon mal aus der Kneipe abholen muss, was? Ja, ein kleiner Scherz, weil ich weiß, du machst das ja nicht, aber das ist bei einem Fußballprofi eher, sag mal, wenn man jetzt nicht Uli Borowka heißt, eher wahrscheinlich, dass man Menschen wie dich in der Kneipe findet, also beim 15. Pilz.
Ja, hör mal, also ich glaube, das war auch vielleicht ein Grund, warum ich in Essen ganz gut angesehen war, dass ich halt dann doch mal da stand.
Okay, aber alkoholfrei dann, oder?
Nein, also ich schreibe ja auch in dem Buch, ist alles zu seiner Zeit. Ne? Es gibt Tage, an denen kann man feiern und auch in der Kneipe schön Bier trinken mit Fans, aber es gibt auch Tage, da bleibst du zu Hause und das ist jetzt nicht vom Ergebnis immer, also natürlich auch abhängig, aber auch, was für Wochen liegen vor dir? Ist morgen Training oder nicht? Bist du gerade in einer Situation, wo mega am Ball bleiben musst und jedes Prozent aus deinem Körper rausholen musst, damit du in der Mannschaft bleibst? So Sachen spielen da häufig eine Rolle. Und Also mir macht es jetzt persönlich nicht so viel aus, mich gesund zu ernähren oder auch mal Wasser
dem
zu
trinken. Dem Andreas schon.
Ja, ja, aber das schreibst du ja auch halt eben, durch dieses permanente Training könnt ihr euch als Profis ein bisschen mehr erlauben. Und da sind ja auch ganz tolle Geschichten geschrieben. Also zum Beispiel, dass im Mannschaftsbus oft so eine Haribo-Konfektschachtel da mitfährt oder der Zeugwart die ganzen Süßigkeiten da reinschleppt und so. Also all die kleinen Sünden, die gibt's halt eben.
Ja, und das ist halt das, worauf das Buch auch so ein bisschen aus ist, ne? Dass du diese kleinen versteckten Dinge, die man aus dem Profibereich jetzt vielleicht nicht unbedingt immer auf die Nase gebunden bekommt, weil da wird ja oft auf heile Welt in den Interviews gemacht und das sind alles Spitzensportler und da trinkt keiner und wir sind alles Modellathleten. So ist es nicht. Also
es gibt ja auch, gab ja passionierte Raucher, Klaus Augenthaler zum Beispiel.
Da musste man aber auf das Datum gucken, wann das war.
Klaus Augenthaler. Aber Felix, das wäre jetzt der 56. Grund, weil man in der Kabine dann nach dem Sieg raucht. Darf. Hast du das noch erlebt, dass Spieler dann kaum erwarten konnten vor die Tür und dann die Fluppe an oder selbst nach dem Duschen eine Zigarette angezündet?
Nee, das habe ich so nicht mehr
erlebt. Gibt's nicht mehr.
Nein, in der Kabine nicht. Also es gibt ganz, ganz wenige, die dann irgendwie sich eine Nische da im Stadion suchen, um dann irgendwann vielleicht mal eine zu rauchen. Aber das ist so, ja.
Ist out.
Das gibt's nicht mehr.
Aber es ist schon so, dass so ein Fußballberuf, so stelle ich mir das zumindest vor, dass der Beruf schon, also wenn ich jetzt Bankkaufmann bin, dann muss ich auch natürlich seriös arbeiten. Ich gehe dann, habe meinen 9-to-5-Job, gehe da hin und mache meine Arbeit ordentlich. Aber beim Fußballberuf ist es ja noch ein bisschen mehr. Das ganze Leben, auch die Zeit nach dem eigentlichen Arbeiten, nach dem Training, ist ja auf Fußball, auf Profi, also auf körperliche Fitness, auch auf geistige Fitness natürlich, sonst wird man auch abgehängt, im Fußball ja ausgerichtet. Das ist jetzt quasi ein 24-Stunden-Job. Also bei aller Romantik stelle ich mir das manchmal auch anstrengend vor, ne?
Ja, ich sag mal, für den Kopf ist das anstrengend, weil du musst halt einfach immer ständig jeden Tag die Leistung bringen, weil du wirst jeden Tag überprüft, ne? Und du wirst an jedem Wochenende geprüft und nicht nur von dem Trainer oder den Leuten im Verein, sondern auch vom Umfeld drumherum, von Fans, von Journalisten, bis ja auf dem Präsentierteller. Und da irgendwie klar zu bleiben, das jede Woche zu bestätigen, warum du jetzt das Geld bekommst vom Verein, macht natürlich was im Kopf mit dir. Ne? Und entweder du kannst das gut verpacken und verarbeiten oder deine Leistung wird dann irgendwann, ja, wirst du verunsichert und es funktioniert nicht mehr. Und ich sag mal, wie du das jetzt so hart beschrieben hast, 24-Stunden-Job, so ist es nicht. Also du trainierst einmal am Tag, das ist eine Sache von insgesamt vielleicht 3 Stunden mit An-, Abreise, Duschen, Pflege. Und danach ist wirklich im Profibereich hast du ja keinen Nebenjob. So, dann ist Freizeit. Die meisten gehen dann in den Café, essen lecker was oder, ne? Also es ist nicht so bretthart, wie du das jetzt gerade beschrieben hast.
Also ich glaube auch, dass man muss ja sich wohlfühlen, um Leistung zu bringen. Und wenn du wirklich so total asketisch lebst, dann fühlst du dich nicht wohl. Es gibt Menschen, die fühlen sich da wohl, aber die meisten halt nicht.
Ja, aber was ich aber sagen will, ist jetzt klar, geht dann was essen, aber dann du wirst wahrscheinlich einen Salat essen und der Andreas geht dann zu McDonald's.
Glaube ich gar nicht.
Nein, ich Big Mac rein,
ich glaube nicht, Lothar, dass das so ist. Also ich glaube schon, dass natürlich die Profis heutzutage erst recht natürlich schon jetzt viele Dinge machen, die jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sind. Also die werden schon solide leben, ja, aber die werden auch ihre Freiräume haben, vermute ich mal, um Dinge zu machen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so von einem Profi
Da kann ich nur das Buch empfehlen vom Felix Herzenbruch. Da sind so viele Hinweise, Snack Attack, was alles gegessen wird zwischendurch mal. Also diese Freiräume, die man sich dann mal schafft, weil auch wahrscheinlich der Druck so groß ist, natürlich, dass man genau dann mal gegen die Regeln verstößt. Ja. Also jetzt nicht auf dem Platz, sondern wenn man vom Platz runter ist, wenn die Spannung mal nachlässt. Ja.
Ich glaube, so wie der Uni gesagt hat, ne, ist relativ individuell. Ich habe Leute erlebt in Mannschaften, die haben wirklich asketisch gelebt. Die haben da mit ihrer Bowl-Dose im Bus gesessen und da war alles abgezählt und abgemessen und die haben auch keine Süßigkeiten gegessen, keine Cola getrunken, gar nichts. So Leute gibt's, ne? Aber auf der anderen Seite hast du wieder Spieler, die brauchen das, damit der Motor bei ihnen funktioniert. Auch vom Kopf her, vom Körper her, die fühlen sich damit einfach wohl. Und so ist es halt, im Endeffekt, bringst du deine Leistung, kannst du das auch mit 3 Liter Cola am Tag. Wenn du 15, 20, 30 Tore schießt, dann ist denen das egal. So, und ich sag mal ein Beispiel, das ist jetzt kein Geheimnis, aber Christian Knappmann, der hat doch hier 30 Tore geschossen. Einer der erfolgreichsten Torjäger so der letzten Zeit beim WSV. Ja, meinst du, was der da an Cola getrunken hat jeden Tag?
Also das war ich glaube auch, dass gewisse oder manche Spieler das einfach auch brauchen, um Leistung zu bringen. Alleine für die Psyche. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre heutzutage Profi und ich müsste auf alles verzichten, was ich auch ganz gerne, dann könnte ich keine Leistung bringen. Also jeder, wie du sagst, individuell muss für sich entscheiden. Und ich glaube einfach, für die Psyche ist es wichtig, manchmal auch Dinge zu machen, die man gerne macht, obwohl sie vielleicht als Profi jetzt nicht unbedingt von Vorteil sind. Das gehört einfach mit dazu, finde ich.
Du hast ja in dem Buch auch so eine Liste der Spielertypen. Also der beste Typ, also fand ich, der Sohn des Trainers. Ja. Kannst du uns den mal erklären?
Den gibt es ja so fast in jeder Mannschaft, ne? Dass der Trainer dann einen Spieler hat, den man dann quasi als aus Spielerkreisen dann als Sohn des Trainers bezeichnet, weil der kriegt Lob, wo andere ja 3 Jahre für arbeiten müssen. Dann spielt er einen Ball, da wird direkt applaudiert und der Hut gezogen vor. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen extrem ausgeführt. Aber manche Spieler, da kann der Trainer sich ja auch nicht vorverschränken. Ich sage mal, wie in der Schule, ein Lehrer hat auch seine Lieblingsschüler. Das kommt dann subjektiv irgendwo durch und die spielen dann oder kommen in den Mannschaftsrat. Da können sich nur ganz wenige Trainer, sage ich mal, vom freimachen, dass es sowas natürlich auch gibt.
Hast du es mal zum Sohn des Trainers geschafft, wo du sagst, du hast eine persönliche Bindung zum Trainer?
Ja, mir wurde das einmal in Oberhausener Zeit so ein bisschen nachgesagt, weil da hatten wir einen Trainer, der auch sehr auf Fitness und Muskulaturaufbau aus war. Und da hat er natürlich in mir dann einen passenden Partner gefunden und und der hat dann gesagt, boah, super, guck mal hier, wie er die Übung macht und hier der Bizeps.
Wer war das?
Andreas Zimmermann hieß er. Der war ja auch hier.
Ja, der war Trainer, auch
genau.
Der stand auf kernige Typen, die so also richtig marschiert sind.
Die ostdeutsche Mentalität in ihm, der kommt ja aus Berlin. und so war er drauf und mir war das dann auch ein bisschen unangenehm, aber ich sag mal, besser du hast so einen Status, als du bist da der gar nicht beachtet wird.
Ne? Wobei es die richtige Sohn-Trainer-Konstellation hier beim WSV gegeben hat. Wolfgang Jährer, Tim Jährer, aber der Tim war jetzt nicht der Lieblingsspieler von seinem Vater. Der musste sich immer durchbeißen und der Tim hatte halt die Qualitäten, hat es auch geschafft. Aber ich glaube, das war nicht so, dass der Wolfgang Jährer dann...
Nein, also wenn das in Fußball mal vorkommt, dann ist es, glaube ich, wirklich das Gegenteil, dass die Söhne sich dann da wirklich viel mehr arbeiten müssen als dann manch anderer Spieler.
Aber hat der Tim Jährer denn unter seinem Vater gespielt?
Ja.
Also ich fand Tim Jährer, das war für ihn eher ein Nachteil, dass sein Vater Trainer war, weil ich fand Tim Jährer war ein super Spieler.
Also, gab es auch manchmal auch noch familiäre, nicht so einfache Konstellationen und das war jetzt für ihn, glaube ich,
nicht unbedingt von Vorteil und ich fand, das war ein Top-Fußballer.
Aber der Tim hat das absolut super gelöst, also die Situation immer, also, muss man sagen, aber ich fand die gerade diese Bezeichnung so, das ist Sohn des Trainers. Ja, Trainer sind auch so ein Thema. Du hast einige erlebt. Was ein bisschen schade ist, dass du die Namen nicht mal so angedeutet hast. Also hast in dem Buch.
Ist natürlich auch immer irgendwo auch so eine aber nicht rechtliche Sache, aber ich kann ja nicht da Leute, die ich dann nicht unbedingt gefragt habe, da so aufführen. Grundsätzlich ist es relativ anonym gehalten, auch die Anekdoten, die dann da drin stehen, die ja wirklich so geschehen sind, da von jedem dann eine Erlaubnis einzuholen, dann wären wir vielleicht ein paar Geschichten flöten gegangen, die ich gerne
das ist immer beim Journalisten, darf ich sie zitieren? Aber ohne meinen Namen, bitte. Ja, das ist halt die Problematik. Aber man kriegt trotzdem einen Einblick. Ja, die Trainertypen, das sind ja auch die, ich meine, man kennt so der Spagat zwischen Felix Magath und Jürgen Klopp, das ist ja so auch schon mal, sind auch schon mal Entfernungen.
Ja.
Und
da man sieht, verschiedene Wege führen zum Erfolg.
Das ist ja was.
Das stimmt.
Ja. Okay, vielleicht kann man es auf den Nenner bringen. Ja. Gibt aber auch die Trainer, die machen gar nichts und die Mannschaft macht alles.
Verstehst du eigentlich, wenn jetzt, wird ja immer gerade, wenn Spiele dann schlecht laufen und Spieler schlecht spielen, auch in der Bundesliga, dann geht ja gleich dieses ganze Gesülze wieder los mit Millionarios, ihr kriegt ja Geld und tut nichts. Kannst du das verstehen? Du bist jetzt so lange in einem Profigeschäft.
Ja. Also immer, wenn diese Fragen oder diese Kommentare dann aufkommen, das kann ich so nicht nachvollziehen, weil klar verdienen die viel Geld, aber es ist nicht die Berechtigung, dann darüber zu verfügen, dass man dann immer diese 100%ige beste Leistung, es sind halt Menschen. Und klar werden auch viele angefangen haben, weil es viel Geld bringt oder man da irgendwie halbwegs berühmt wird oder in der Öffentlichkeit steht. Das ist bestimmt auch ein Grund. Aber dann zu sagen, ihr müsst dann auch für dieses Geld immer wieder genau diese Leistung bringen. Ich sag mal, ein Neymar, der 200 Millionen irgendwann mal gekostet hat, der ist ja nicht um 150 Millionen besser als ein Spieler, der 50 Millionen in der Bundesliga. Das, so funktioniert das aber nicht.
Nee, man fällt besser und rollt besser.
Ja,
also ich habe, als ich noch Sportjournalist war, ich bin übrigens auch deiner Meinung. Ich sage, das ist ja Showgeschäft und das Angebot und Nachfrage, es wird halt bezahlt. Ja. Ich habe mal irgendwann im Kommentar mal geschrieben, irgendwann, dass man diese Aufregung verstehe ich wirklich nicht. Ne? Und man muss nur sagen, Hansi Hinterseher verdient viel Geld mit Singen und er kann gar nicht singen. Da habe ich Abbestellung bekommen.
Weil er sehr gut singen
kann. Ja, genau.
War mir bisher nicht aufgefallen.
Tut mir leid.
Und er konnte
der
noch besser.
Der war Skifahrer, da war er gut.
Aber sehr guter Skifahrer.
Also ja, das ist halt auch Showgeschäft. Ne?
Das
ist einfach so. Ne?
Ja, das sieht halt aus wie ein Skilehrer im Quadrat.
Naja, gut. Welche von den 55 Gründen sind eigentlich deine 5 Favoriten?
5 Favoriten? Also natürlich aus meiner Sicht ganz klar irgendwie auch die Anekdoten, die da drin sind, also Punkt 1, weil die ja wirklich so geschehen sind und auch echt, ja, aus meiner Sicht ganz lustig sind. Und
manche kaum zu glauben, gell? Wenn
manche kaum zu glauben, ja. Und das sind ja nur die Jugendfreien, die man wirklich dann öffentlich...
Also das Buch ist frei ab 12.
Ja, das ist auch für Jugendliche, können das auch ohne Bedenken lesen an dieser Stelle. ansonsten ist es halt das, was den Fußball so für einen ausmacht persönlich. Zum Beispiel Aufstiege feiern, das ist natürlich ein Highlight für jeden. Dann diese DFB-Pokalspiele, über die wir schon gesprochen haben, Kindheitsträume gehen da in Erfüllung.
Aber Tor in letzter Sekunde schießen.
Tor in letzter Sekunde schießen, das ist dann für einen persönlich natürlich auch irgendwie das Größte, weil diese Gefühlsexplosion ist ja, schreibe ich ja auch, die hast du im normalen Leben so nicht. So, das... Ich meine, ich habe jetzt auch eine Tochter und bei der Geburt war ich auch dabei. Das ist auch wunderschön, aber es ist nicht vergleichbar, dieser Moment, wenn du in der letzten Sekunde, sag ich mal, wie bei mir ist passiert.
Ein anderes Gefühl, aber
genau.
Explosionsartig.
Da ein Tor, ein Nix, der Schiedsrichter pfeift ab und du hast das Spiel gewonnen wegen dir. Und 15.000 Leute brüllen deinen Namen. Und das ist, ja, das kannst du nicht
kaufen,
vergleichen oder auch nicht unbedingt nachfühlen als Nicht-Fußballer. Ja. Ja, ist ein Gefühl, das ja leider dann nur vielleicht wenigen vorbehalten ist und auch selbst Fußballern ja nicht häufig gelingt, dass sowas.
Basketballer kriegen es ab und zu mit dem Buzzer-Beater, dann genau. Bitch, drin ist er, Spiel aus, nach Hause gehen.
Ja.
Meister geworden.
In der Kabine, ich hab auch mal Fußball gespielt vor 1000 Jahren beim, ich erwähne es mal, SC Teutonia Kleinenbruch, das ist am Niederrhein, kennt auch kein Mensch, von 1921, der Club ist auch schon steinalt, hat auch nie Erfolg gehabt. Und in der Kabine hingen bei uns immer 11 Freunde, müsst ihr sein. Ist das so?
Nö, ne?
Nee.
Also, da
ich. Also, man kann auch mit Leuten spielen, die man gar nicht leiden kann.
Ja, das muss man dann professionell abwickeln, ne? Wie das, glaube ich, in jedem Beruf so ist. Ne? Das ist eine Bindung, die man da auf Arbeitsebene eingeht. Und natürlich funktioniert es besser, die Zusammenarbeit, wenn man sich gut versteht. Also, das ist außer Frage. Ne? Und Mannschaften klappen oder funktionieren besser, wenn es auch intern stimmt. Das auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt, ja, 14, 15 Jahre dabei. Und ich glaube, richtige Freunde habe ich aus den ganzen Jahren 3.
Wo man wirklich sagt,
so viel.
Das ist nicht schlecht.
Ja, wo man wirklich noch Kontakt hat, sich noch trifft.
Ja, ist doch gut.
Und selbst in Aufstiegsmannschaften, wo du, das ist ja auch das Verrückte, du steigst auf, du fliegst nach Mallorca, hast Aufstiegsfeiern, die beste Zeit überhaupt, die du im Fußball haben kannst. So, und dann landet dein Ryanair-Flieger von Mallorca wieder am Düsseldorfer Flughafen. Und dann sind welche weg. Die siehst du nie wieder. Da hast du keinen Kontakt mehr. Aber du hattest die besten Tage deines Lebens so quasi mit denen. Ne? Und das ist das Verrückte.
Ja. Die besten Tage des Lebens stehen ja noch vor dir. Du bist wieder nach Wuppertal gezogen. Das ist ja schon ein Grund. Von Essen nach Wuppertal. Da muss man.
Das ist ein Aufstieg, aber eindeutig. Ja.
Da muss man es mal sagen.
Und dann kommt eben, Uni, du kennst es ja auch, dieses Klischee, die Fußballer, die spielen Fußball, die wissen, dass ein Ball rund ist und ansonsten kümmern sich nicht um so viel. Aber wir sind ja alle Ausnahmen, wir haben ja auch Fußball gespielt und dann haben wir, ich sage immer, das stimmt und nicht.
Aus uns ist trotzdem nichts geworden.
Ich rede aber gegen Windmühlen und sage, guck dir die Fußball, ich kenne keinen.
Das hat sich verändert.
Es gibt in jeder Mannschaft oder in jeder Gruppe gibt es Leute, die können halt eben nur von hier bis gegen die Wand denken.
Aber die gibt es ja auch unabhängig vom Fußball.
Die gibt es überall im Leben.
Genau. Ich glaube, das hat sich ein bisschen. Ich kann mich entsinnen. Ich habe mal als Schüler hatte ich mal einen Aushilfsjob in so einer Firma, die hat T-Shirts beflockt, auch von Fußballmannschaften. Und ich musste dann öfter mal ins Auslieferungslager von Puma. Das gab es damals dann noch in Hilden. Und im Keller, ich sage den Namen jetzt nicht, war ein ehemaliger Profi von Fortuna Düsseldorf, den ich auch kannte, also vom Hörensagen so, von Zeitung lesen und so. oder Fernsehschauen, der sortierte da T-Shirts nach Größen. Da war irgendwie nach der Karriere eben so. Das war früher, gab es das häufiger. Heute ist das ein bisschen anders, glücklicherweise, weil die jungen Spieler auch anders ausgebildet in den Fußball einsteigen, zum Glück, muss man ehrlich sagen, weil sonst viele Karrieren auch ganz schön bitter geendet sind. Ne?
Aber Felix, würdest du dich, du bist jetzt das, was jetzt der Laie oder der immer noch in den alten Dimensionen denkt, die Ausnahme. So, du studierst, du hast studiert, du, ich glaube, Sozialwissenschaften und Lehramt, bist Lehrer an Schule, Essener Schule?
Ganz, ja, genau.
Im Dortmunder, nee, ja. Quatsch, im Dortmunder Norden, nee,
im Essener, Norden.
Ist das vergleichbar mit dem Dortmunder Norden?
Ja, würde ich sagen, ja, so bei so Brennpunktbezirke auch, wo meine Schule jetzt.
Welche Fächer hast du?
Sport und Sozialwissenschaften.
Sport hätte ich mir jetzt
gedacht. Und hast jetzt Sommerferien, deswegen konntest du auch hier sein. Ich glaube, sonst
hättest. Na, also es ist nicht so, dass ich schon jeden Tag da arbeite. Ich bin zweimal die Woche da und unterrichte ein paar Aushilfsstunden neben meinem Studium, was ja jetzt irgendwie Priorität quasi Nummer eins habe, neben dem Fußball. Und ja, in Zukunft werde ich dann irgendwann, hoffentlich, vielleicht Vollzeit in der Schule dann sein. Aber ich mache im Moment, habe ich jetzt meine Bachelorarbeit fertig gebracht und im Winter werde ich meinen Master anfangen. Ja, wie du schon sagst, es ist irgendwie außergewöhnlich, aber ich bin da halt irgendwie persönlich eher so ein sicherheitsorientierter Mensch. Und bei mir war es wichtig, dass diese Übergangszeit zwischen ich verdiene mit Fußball mein Geld und danach das Berufsleben nicht so lang ist, weil ein Lehramtsstudium dauert. Also ich bin jetzt schon lange dabei, aufgrund des Fußballs auch, konnte ich nicht immer alles machen. Bachelor in 11 Fachsemestern ist jetzt vielleicht nicht gerade lobenswert, aber aufgrund des Fußballs nicht anders möglich.
Quasi so Studium in der Relegation, aber es hat geklappt.
Es hat irgendwie geklappt und auch gar nicht so verkehrt. Und genau, dass ich jetzt nicht von dem einen auf den anderen Tag, ich höre mit Fußball auf, okay, dann kann ich noch ein Jahr vom deutschen Staat leben, das muss man auch dazu sagen. Die finanzieren ein Jahr Arbeitslosengeld dann noch. Und dann ist erstmal Feierabend, aber ich habe noch 4 Jahre zu studieren. Ja, habe aber schon eine Familie, ein Haus und ein Kind. Ja, wer soll das denn? Da muss ja deine Frau dann schon ein sehr gutes Einkommen haben. Und somit habe ich mir gedacht, fang lieber früh da an, Doppelschichten quasi zu schieben. Es ist natürlich, hat mich viele Haare schon gekostet, wie man vielleicht mittlerweile aussieht, dieses Studium und Fußball. Aber am Ende wird es sich lohnen und ich habe dann vielleicht endlich mal ein bisschen mehr Ruhe.
Wir brauchen gute Lehrer, mehr als gute Fußballer, ehrlich gesagt. Deswegen ist es gut, dass du es machst.
Ja, vor allem die auch, ich sag mal, ein bisschen einen Hintergrund haben, im Leben schon mal ein bisschen was erlebt haben. Genau. Und ich glaube, da ist so eine Profimannschaft irgendwie eine ganz gute Schule, oder?
Ja, definitiv eine gute Schule. Und das Schöne bei Felix ist ja auch, ich meine, du wirst das vielleicht bestätigen können, weil ich dich halt auch aus der Jugendzeit kenne. In der Jugendzeit, in den Mannschaften, in denen du gespielt hast, gab es wahrscheinlich auch talentiertere Spieler. Du warst immer so eher so ein Abwehrspieler, robust, Zweikampfstärke und so weiter. Und ich finde, es setzen sich dann nicht immer nur die Talente, die größten Talente durch, sondern eher die, die wirklich die Einstellungen dazu haben. Und das zeigt sich jetzt auch in deiner beruflichen Geschichte. Und da sollten sich viele junge Spieler auch eine Scheibe von abschalten, finde ich. Das ist wichtig, dass halt die innere Einstellung, etwas schaffen zu wollen, der Wille dazu, nur dann ist es möglich, auch Profi zu werden.
Ja, aber was für seinen Willen spricht, ist, dass er ein Buch schreibt. Also Mutter, wir können schreiben.
Ich kann kein Buch schreiben. Ich habe das mal versucht. Ich habe versucht, für meine Kinder ein Buch zu schreiben. Ich bin total gescheitert. Ja,
weil
ich habe aufgehört. Ich konnte es nicht.
Also ich glaube, das Schwierigste am Buch schreiben ist die Willenssache. Also nee, dran zu bleiben.
Ja, ich glaube, das Schwierigste am Buch zu bleiben, am Buch schreiben ist, dass man durchhält.
Ja,
Ein relativ dickes Buch geworden. Du hast halt auch viel erlebt in jungen Jahren. Du bist ja noch sehr jung eigentlich, aber das muss man können. Also ich habe da hohen Respekt, wenn jemand das kann.
Wie gesagt, ein Buch schreiben und fertig bekommen, da steckt eine Menge Energie drin. Das hört sich so einfach an. Ich bewundere so Romanautoren, aber die haben ihr Leben dafür geopfert, dass sie ihre dicken Bücher fertig bekommen.
Bestimmt, aber ich glaube, so ein Buch zu schreiben macht auch sehr viel Spaß bestimmt, oder? Weil viele Erinnerungen wieder so hochkommen. Du hast bestimmt auch ab und zu mal so ein Lächeln im Gesicht gehabt, als du dieses Buch
Aber Felix, fühlt sich an wie Verlängerung, wenn man schreiben muss, oder?
Am Ende. Also der Anfang, wo ich dann starte natürlich mit Euphorie, ich schreibe jetzt hier ein Buch und klasse,
hast
ich setze mich
Idee?
Hin, mach mir ein Kerzchen an.
Hast du eine Idee? Vor allem eine gute Idee?
Ja. eine aber Idee brauchst du natürlich.
Aber es muss halt, genau, das sind 150 Seiten, dann würde ich das mal gucken.
180.
Da musst du durchhalten. Ne? Und da musst du dann auch dann, die, und dann fünf, jetzt, wenn ich sag mal 30 Gründe, warum du Journalist werden sollst, ja, ist ja gar kein Problem. Aber ich bei 13 fange schon an zu suchen. Genau. Weil ich meine, obwohl ich davon von dem Beruf überzeugt bin.
Auch die Verbesserungen suchen, immer wieder dran arbeiten und auch die Korrekturen annehmen, ist so ein bisschen wie Fußballspielen, aber ich glaube, ist nochmal eine andere Herausforderung. Aber das hast du nebenbei auch noch geschafft. Also ist ja praktisch der dritte Standbein. Also er zeigt, ich glaube, da zeichnet dich ja als Spieler halt auch aus, dranbleiben, nichts aufgeben, keine Fehler machen, solide und zuverlässig. Ich habe mir das Ziel gesetzt. Also
wenn wir drei mal ein Buch über den Podcast schreiben, dann könnte der Felix uns ja mal behilflich sein.
Wir könnten einfach schreiben. Ich total recht. Muss ich das selbst machen.
Also ich glaube, dass ihr hier bei der WZ deutlich besser schreiben und erfahrener seid. Aber ich glaube, der Inhalt, der spiegelt halt so das wieder, was ich halt erlebt habe. Und wie du schon sagst, es ist halt Durchhaltevermögen nötig gewesen. Ich habe dafür 1,5 Jahre gebraucht. Und natürlich nimmt man sich vor, ich setze mich hin, schreibe jeden Abend ein Kapitel, weil die Kapitel sind nicht sehr lang, sind maximal 3-4 Seiten. Und selbst das hat man ja manchmal da nicht hingekriegt. Da habe ich im Monat gar nicht geschrieben, ne? Oder an einem Abend mal 2 Kapitel. Du hast ja auch nicht immer so die Stimmung.
Genau. So. Aber dann, gerade dann muss man.
Genau, aber es ist aber auch vernünftig dann zu sagen, nee, heute dann schreibe ich nichts, wenn ich nicht gut drauf bin, dann kann ich aber auch jetzt nicht die Sachen so gut rüberbringen und dann irgendwas dahin zu, sag ich mal,
Aber ich hab's jetzt leider nur querlesen können, weil ich das vorher gar nicht wusste. Ich habe aber jetzt ein paar Seiten mal gelesen, kann direkt mal die Werbetrommel rühren. Das ist wirklich total gelungen, weil es ein angenehmes Gefühl dafür, also ein lustiges, leichtes Gefühl dafür gibt, wie so ein Leben als Fußballprofi eigentlich ist. Das ist sehr schön. Das ist der 56. Grund, dieses Buch auf jeden Fall zu kaufen. Das es sicher überall im Buchhandel gibt, oder? Ich habe keine Ahnung, wo es das ist, aber das sollte man vielleicht noch erwähnen, ne?
Genau, also es ist so, dass man das in jedem Buchladen kaufen kann. Es liegt dann nicht, weil ich habe da jetzt nicht irgendwelche Vertragspartner etc., sondern man kann es immer überall hinbestellen. Man kann es über Amazon bestellen, aber auch über meinen Verlag, den ich da online habe, der dann mir zur Seite steht. Aber grundsätzlich ist es so, nennt sich Self-Publishing-Verlag. Und da musst du halt quasi alles selber machen, vom Cover bis Format etc.
Fotos, interessante Fotos.
Ja.
Zum Beispiel ein Fan, der sich einen Felix Herzenbruch tätowieren hat lassen auf
auch
die
ganz
Warte.
Das Wahnsinn.
Dann in wirklich wahrscheinlich in Essen ein, jetzt sagt man ja neumodisch, ikonisches Foto. Ja. Herze sitzt auf dem Zaun, lässt sich feiern nach dem Sieg und hat einen Bierbecher in der Hand.
Das kommt schon mal vor. Das ist tatsächlich das Foto, was am meisten so, wo man darauf angesprochen wird, dieser Moment, weil das ist so, in Essen darf dann auch nicht, oder wird nicht jeder da auf den Zaun geholt. Und die meisten Spieler, die da sitzen, die nehmen dann auch nicht direkt das Bier an und trinken das mal eben auf Ex aus. Aber es war ein Moment, wo ich halt in der letzten Sekunde dieses Tor zum Sieg geschossen habe gegen Alemannia Aachen und im Erfolg darfst du dir dann genau das dann auch erlauben. So, da wird dann noch keiner sagen, oh nein, der hat ein Bier getrunken. Der hat gerade das entscheidende Tor geschossen. Der kann auch ein ganzes Fass mit nach Hause nehmen. So ist es dann
halt. Also wenn er nicht getrunken hätte, hätte ich gesagt, was macht er denn?
Genau, da bin ich authentisch.
Da musst du trinken. Sei denn, du bist natürlich jemand, der keinen Alkohol trinkt, aber das ist...
Also war denn schon abgepfiffen oder war das noch während des Spiels?
Nee, das war nach dem Spiel.
Aber selbst wenn das Spiel nicht zu Ende gewesen
ist. Ich weiß nicht, ob man alkoholisiert spielen darf.
Die Zuhörer, die WSV-Fans unter den Tisch gesunken, aber Leute gönnen können, sagt man in Köln.
Natürlich.
Und am Wochenende hat RWE gegen Aachen das erste Auftaktspiel, dann zack, 1-2 verloren. Charlie Benchop hat gespielt, aber wie gesagt, da tut alles weh für den WSV und das ist eine andere Liga. Machen wir mal einen Deckel drauf, was den WSV angeht. Du hast gesagt, ich glaube, Oberliga ist unterste Kante, also du wirst nicht in Amateurfußball gehen. Also das hast du wahrscheinlich nicht vor, jetzt ein Wuppertaler Verein. Du wohnst jetzt in Ronsdorf. TSV Ronsdorf hat am Wochenende ein tolles Projekt jetzt endlich gestartet. Also Spatenstich für das neue Vereinsheim, den Zebrastall. Wer die Verhältnisse oben an der Waldkampfbahn kennt, die werden das alte, glaube ich, erhalten soweit und auch nutzen, aber ein Vereinsheim an den Spielfeldrand zu stellen, das ist schon eine tolle Idee. Also praktisch Gastronomie, Kabinen, neue Kabinen, oben eine Dachterrasse, die man bewirtschaften kann und von dort aus wie auf einer Tribüne sich hoffentlich bald wieder Landesligaspiele angucken kann. Also ein ganz tolles Projekt. kostet den TSV Rumsdorf viel Arbeit, viel Geld. Kann man nur die Daumen drücken, wird gefördert vom Land und von wem auch immer. Moderne Sportstätten heißt das Programm, glaube ich, und die basteln schon 3-4 Jahre dran. Also Rumsdorf ist doch noch vielleicht so im Altertum des...
Ja, man sollte das nie sagen. Genau, nie sagen. Auch ein guter Freund von mir spielt jetzt da. Aber grundsätzlich sehe ich mich da eigentlich nicht, weil ich einfach zu viel Lust habe, auch andere Sportarten dann auszuprobieren, wenn es dann mal mit dem Fußball vorbei ist.
Das wäre nicht. Ja, das ist spannend.
Ich war ja ein halbes Jahr vereinslos, dann war ich kurz davor, mal bei einer Handballmannschaft Befreundeten in Hahn was anzufangen.
Linkshänder, Rechtshänder?
Linkshänder.
Ah ja.
Ist auch da, auch in der Sportart dann gesucht. Ne?
Ja.
Natürlich jetzt nur just for fun, um mal was anderes kennenzulernen.
Kreisläufer.
Nee, rechts außen.
Arjen Robben des Handballs
sozusagen. Ja, genau. Okay. Und oder so Themen wie CrossFit mit so fitnessmäßig, da bin ich halt auch irgendwie interessiert mich das sehr. Weil klar, Handball ist auch am Wochenende, aber grundsätzlich würde ich gerne in Zukunft die Wochenenden freier gestalten können, als es jetzt irgendwie die letzten 15 Jahre der Fall war.
Schade, ich wollte ihm nach dem Podcast noch ein Angebot für Union Wuppertal machen,
ja.
aber
er spielt doch sonntags.
Ja, wir spielen Sonntag.
Ja, genau. Also, kein Wochenende mehr.
Aber soweit ist er noch nicht. Wir schauen mal. Nee.
Ja, genau.
Und diese Woche fängt jetzt auch an mit nächstes Wochenende haben wir nicht nur den WSV in Düren gegen Hohe Keppel, sondern auch Pokalspiel, glaube ich.
Genau, Pokalspiele sind. SV Gefelbert spielt bei den Bezirksligisten, war das, glaube ich.
Ja.
Ne? Auswärts.
Frag mich nicht nach einem Namen.
Weiß ich im Moment auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Jugoslavia Wuppertal spielt zu Hause gegen Schonnebeck, gegen einen Oberliga-Konkurrenten von SV Gefelbert, auf dem Ophoff, auf Asche, ich bin mal gespannt. Und FSV Vohwinkel spielt, glaube ich, in Hilden, Niederrhein-Pokal.
Ja. CSC hat es dieses Jahr nicht geschafft, die machen, glaube ich, wieder ein Testspiel. Die hatten am Wochenende auch Saisonvorstellungen der neuen Spieler, des neuen Teams.
Genau, haben gegen TV Gefelbert gleichzeitig, also haben an dem Tag gegen TV Gefelbert 0-1 verloren. Also in 2 Wochen geht's los, was die Amateurligen angeht, was die Meisterschaft betrifft.
Germania hat ein Testspiel mal gewonnen zwischendurch.
Ja, in der Woche. Die hätten jetzt am Wochenende in Bergisch Born gespielt. Das ist aber ausgefallen, weil da zu wenig Spieler, glaube ich, zur Verfügung stehen im Moment.
Das ist das alte Problem, was dem Peter Radojewski dann irgendwo dann auch, irgendwann auch so...
Ja, das ist halt im Amateurbereich, muss man gar nicht sagen. Ich bin ja auch im Amateurbereich tätig. Wir haben eigentlich, wir konnten zum Glück alle Testspiele bestreiten, weil wir dann immer genug Leute zur Verfügung hatten. Aber mit diesem Problem haben wir auch zu kämpfen, genau wie viele anderen Amateurmannschaften, die im unteren Bereich spielen. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt in der Vorbereitung war bei SV Gefelbert, aber damit muss man auch irgendwie klarkommen, als Trainer genauso wie auch als Spieler.
Ja, also bei uns ist es dann doch noch so, dass wir immer genug Leute haben und da kein Spiel ausfällt. Aber das kannte ich jetzt auch noch nicht und ich habe es auch direkt für mich genutzt. Ich konnte in der Vorbereitung auch eine Woche noch in Urlaub fahren. Das habe ich dann direkt ausgenutzt und konnte mir dann eine Woche Peter Radojewski Trainingscamp sparen. Weil das, wer da weiß, wie er trainiert, das ist schon nicht ohne.
Ja. Aber du bringst die Fitness ja auch mit. Ja, dann kann man eigentlich nur den Wuppertaler SV gute Besserung wünschen. Und den Wuppertaler Verein, dem Niederrhein-Pokal, vielleicht, dass sie mal eine kleine Sensation schaffen, zweite Runde, dann kommen wieder Gegner, können ganz dicke Brocken dabei sein. Das ist ja das Schöne in dem Niederrhein-Pokal, ist ja einiges im Topf. Euch wünsche ich beim SSV Gefelbert und dem Rado natürlich, der auch hier schon zweimal zu Gast war, dass es eine gute Saison wird, dass ihr da dran bleibt, dass ihr oben mitspielt. Dir wünsche ich mit deinem Buch viel Erfolg.
Und? Vielleicht auch ein schönes Buch, 55 gute Gründe, Lehrer zu werden, die werden auch gebraucht. Vielleicht kannst du mal in 2-3 Jahren.
Dann wäre das nächste Buch.
Du, also kurz dazu, das gibt schon, das Buch.
Okay.
Und das hat mich quasi dazu bewogen, dieses zu schreiben.
Ich glaub, aber 111 gute Gründe.
Genau, waren das habe ich mal gelesen und dachte ich, für deinen Beruf als Fußballer gibt es noch nicht, jetzt bist du dran.
Sehr gut.
So, dann will ich jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen. Felix Herzenbruch, 55 Gründe, Fußballprofi zu werden, vom Kindheitstraum zum Beruf. Also wie gesagt, in jeder Buchhandlung erhältlich, die bestellen die Dinger, die Bücher. Tradition heißt der Verlag und ja, das dürfte kein Problem sein. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Buch und wo ein Podcast ist, da ist auch der nächste wieder, schon wieder. Nächste Woche machen wir einen Ausblick auf alle Amateurvereine mit Wuppertal, mit dem Marc Posthaus. Gucken mal mit dem Günter Hiege, wie die Chancen stehen für die Wuppertaler Vereine ganz ausführlich. Die sind in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen, aber ist ja auch bedingt, ist Vorbereitungszeit. Die ganz großen Sachen sind noch nicht gelaufen, aber ab nächster Woche haben wir dann auch wieder voll den Blick auf, ja, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga A, Kreisliga B, alles, was in Wuppertal, und die Jugend vor allem auch, was in Wuppertal Fußball spielt. Felix, dir wünschen wir, dass du so bleibst, wie du bist und dann gesund bleibst, vor allem in der Saison. Und ja, deine Ziele erreichst, sowohl als Lehrer, was nicht schlecht wäre für den Essener Norden, als auch als Fußballer mit der SSV Felbert in der Nachbarstadt. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr in der Regionalliga wieder.
Ja, vielen Dank und ja, danke, dass ich hier die Chance nutzen konnte und eine Plattform von euch bekommen habe, ein bisschen zu quatschen über mich, über mein Buch.
Wuppertaler Junge immer.
Danke.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Tschö.
Dies ist ein Podcast der WZ.